Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, meine werte Damen und Herren. Begrüße Sie aus dem Neumarter Studio Gabi Mesi. Herzlich willkommen. Der Monat Februar war reich an Veranstaltungen und Events. Hier gleich die Themen der Gemeinschaftssendung. Auszeichnung für den Verein Ambulanz der Monumente. Fotoausstellung im Bukarester Schillerhaus. Der Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar ist offiziell Lucian Vashandan. Renovierungsarbeiten am römisch-katholischen Dom in Temeswar. Fördergelder für die Bildungs- und Kulturinstitutionen der örtlichen Nationalitäten-Selbstverwaltungen in Ungarn. Projekte und Veranstaltungen der ungarndeutschen Jugendlichen. Anstehende IFA-Projekte 2021 und Werte haben keinen Preis, ein neuer Band der Leseproben einer Seelenverwandtschaft ist vor kurzem in Hermannstadt erschienen. Der erste Beitrag der Februar-Ausgabe kommt von Radio Bukarest. In Rumänien gibt es über 600 Denkmäler in bedenklichem Zustand. Die Ambulanz der Denkmäler, rumänisch Ambulanza pentru Monumente, wurde gerade aus diesem Grund vom Verein Monumentum ins Leben gerufen, um schnell bei der Rettung dieser Gebäude handeln zu können. Die Gründer des Vereins sind die Brüder Weida aus Alzen bei Hermannstadt, der Architekt Eugen Weida und der Restaurator Stefan Weida, die seit vielen Jahren eine aktive Rolle als Denkmalschützer haben. Mit Hilfe von freiwilligen Handwerkern, Studenten, örtlichen Gemeinden und unter fachkundiger Begleitung von Experten werden Notreparaturen an historischen Denkmälern durchgeführt. Die Initiative erhielt 2020 mehrere Auszeichnungen. Mit Stefan Weida, Restaurator und Mitbegründer des Vereins Monumentum, sprach Christina Molnar, Mitarbeiterin bei Radio Bukarest.
Als vor einigen Jahren die Idee entstand, einen Rettungsdienst für Denkmäler zu gründen, habt ihr damals euch erhofft, dass das eigentlich so gut funktionieren wird?
Nein, wir haben uns damals nicht so viel erhofft. Aber ich muss sagen, auf einer Seite kam ja auch nichts Neues. Genau das, was wir auch jetzt machen, nur in einem anderen Maße, haben wir auch bis dahin gemacht. Also bis 2015, 16 habe ich mehr und mein Bruder kam ja später dazu, haben wir genau solche Aktionen unternommen, Rettungsaktionen, Renovierung, Restaurierungsaktionen. Nur was dazu kam, das Neue ist die Arbeit mit den Freiwilligen. Davor gab es ja auch so Workshops mit Freiwilligen aus dem Ausland, Waldorfschüler oder irgendwelche Architekturstudenten oder so. Aber jetzt war es ein gezieltes Projekt, deren Name Ambulanza Pentru Monumente, den hatten gar nicht wir. Mein Bruder hatte sich unterhalten mit einer Studentin, glaube ich, zu der Zeit, einer Architektin. Und ich glaube, sie hat zum ersten Mal den Namen erwähnt. Bei uns hat es direkt Klick gemacht und haben ihn eingesetzt. Jetzt nach 5 Jahren, sage ich mal so, Rettung von zig Denkmälern, hat sich das in ein größeres Projekt verwandelt, von dem wir auch nicht genau wussten. Aber anscheinend ist nicht die Arbeit das Entscheidende, sondern der Name. Also wir merken, wie wichtig so ein Brand ist, weil es sind 3 Wörter, Ambulanza, Pentru, Monumente, was das ganze Konzept erklärt eigentlich, ohne groß nachzufragen.
Das letzte Jahr 2020 war ein ganz außergewöhnliches Jahr, das nicht so gut angefangen hat, aber für Ambulanza Pentru Monumente ganz gut ausgeklungen ist. Wie war es für euren Verein?
Ja, es hat skeptisch angefangen. Im Frühling war die erste Welle der Pandemie und wir haben versucht, uns zu schleichen über die ganze Situation und haben dann schon Baustellen angefangen, immer am Limit der Anzahl. Ein Projekt wurde nur mit Handwerker vor Ort gemacht, ohne Freiwillige, damit das Geld nicht verloren geht und das Objekt gerettet wird. Andere Aktionen wurden mit einem Spezialkommando unternommen von ganz wenigen, 3, 4 Freiwillige, aber gute und effiziente. Und sehr viele Baustellen dann mit mehreren, also klassisch. Wir sind der Sache nicht entkommen. 5 Freiwillige wurden infiziert, aber keine von den geplanten Baustellen wurden gesperrt. Wir haben immer Methoden gefunden, um die Gemeinden vor Ort, also die Einwohner dieser Dörfer, zu schützen und uns zu schützen. Und am Ende des Jahres, ich glaube, wir hatten fast 15 Baustellen, die fast alle beendet wurden.
Eure Arbeit wurde noch international anerkannt. Ihr habt einen Publikumspreis erhalten von Europa Nostra. Was hat das für euch bedeutet, diese Auszeichnung?
Für mich hat das persönlich ganz viel. Ich kann mich 10 Jahre oder noch länger, 12 Jahre zurückerinnern, als ich im Spiegelsaal des Deutschen Forums auf einem Stuhl saß, eingeladen über die Pfadfinder zu einer Preisverleihung Europa Nostra für die Siebenbürgische Stiftung bzw. Herr Habermann. Und damals hatte ich über diesen Preis erfahren und ich fand das sehr spannend und habe mir wirklich gedacht, in wie vielen Jahren kommt es so weit, dass ich auch beteiligt bin an seinem Preis. Und nach 10 Jahren ist es soweit gekommen. Also ich habe mir irgendwie vorgestellt, wenn ich oder in einem Team bin, das so weiterarbeitet, dass es zu einem solchen Preis kommen könnte. Das 2020 war ja das Jahr der Preisverleihungen. Also der Verein Monumentum und das Ambulanza-Projekt hat, ich glaube, mindestens 5 große Preise gekriegt, also nationale Ebene und ich glaube 2 internationale. Vor 2 Tagen noch einmal vom Johannes, vom Präsidenten, noch eine kulturelle Preisverleihung. Natürlich, Europa Nostra Preis ist weitgehend der höchste Preis, den man im Restaurierungsgebiet in Europa erwerben kann. Und das passiert meist für große Teamarbeiten. Wir wurden ausgezeichnet für den Publikumspreis, also den populären Preis für Erziehung, Bildung. Und das ist auch der Preis, den wir uns gewünscht haben. Dafür haben wir kein Geld gekriegt. Die anderen Preise waren mit Geld, so also 10.000 Euro für jeden Preis. Wir haben nichts gekriegt, aber dafür auf einer anderen Seite kommt dann eigentlich mehr Geld über Spenden rein.
Nun sind wir schon in 2021, ein Jahr, wo sich die meisten fast scheuen, Pläne zu machen. Wie ist das bei euch? Nach so einem Jahr wie dieses Pandemiejahr, das vorüber ist, kann man denn noch wirklich hoffen, dass es große Projekte gibt, dass ihr noch weitere Denkmäler retten könnt?
Wenn ich jetzt diese Situation vergleiche mit der Verzweiflung, die ich und wir schon ewig haben in diesem Gebiet seit 15 Jahren. Wir sehen das jetzt nicht als so Problem oder zu planen. Ich bin jetzt hier direkt mit einem Zeichenblock von mir und zeichne Pläne für Februar und März, für Scheunen, Abbauen, Aufbauen, Isolieren, Dächer für die Pfadfinder, für Holzmengen, Horstmann. Also es ist die Zeit, wo wir planen. Wir planen auch zusammen mit MDR, also Mitteldeutsche Rundfunk, und Arte TV für Frühling, Sommer eine Aktion an der Kirchenburg in Beja bei Reps für Rettung der 2er Wehrtürme. Und sie wollen die ganze Aktion filmen. Also auch da sind wir schon am Planen, weil jetzt ist diese Zeit. Und wir haben schon Pläne bis September, also so langsam in Januar, Februar konkretisieren sich die ganzen Termine für das ganze Jahr.
Klaus Fabricius, der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Altreich, ist in Bukarest wohl bekannt. Doch nur wenige wissen, dass er ein leidenschaftlicher Fotograf ist. Wer sich davon überzeugen will, kann seine jüngste Fotoausstellung wild und frei besuchen. Diese ist bis Ende des Monats im Bukarester Schillerhaus dem Publikum offen und man kann die Ausstellung auch auf der Internetseite des Schillerhauses sehen. Mit dem leidenschaftlichen Fotografen sprach Christa Richter, Mitarbeiterin der deutschen Sendung bei Radio Bukarest.
In dieser bedrückenden Zeit der Pandemie bringt das Bukarester Schillerhaus einen Lichtblick in den grau eintönigen Alltag. Die Fotoausstellung Wild und frei von Klaus Fabricius führt genau in jene Atmosphäre zurück, die uns zurzeit am meisten abgeht, in die freie Natur, wo die freien Tiere noch ein normales Leben genießen, weit entfernt vom Trubel der Menschenwelt. Klaus Fabricius, dass du ein guter Fotograf bist, das hat man schon längst gewusst. Doch Tiere auf freier Wildbahn zu beobachten und sogar im Fotoapparat zu bannen, dazu braucht es mehr als einen Fotoapparat. Wie hast du das geschafft?
Ja, da braucht man etwas Erfahrung und vor allen Dingen viel, viel Geduld. Denn wie oft trifft man eigentlich in der freien Wildbahn eine Wildkatze oder einen Wolf, ja? Ich würde sagen, einen Wolf kann man schon öfter treffen, aber eine Wildkatze zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil die Wildkatze sehr scheu ist. Man kann ein paar Meter von ihr entfernt sein und sie zeigt sich nicht. Also da braucht man wirklich sehr, sehr viel Geduld und man muss auch mit den Förstern sprechen, denn die Förster, die ja viel mehr in der Natur sind wie wir, die haben oft sehr interessante Beobachtungen und können dir gute Tipps geben. Also ich will zurückkommen auf, sagen wir, auf die Aufnahmen mit der Wildkatze. Das war natürlich ein Tipp von einem Förster. Der hat mich genau an die Stelle geführt, wo wir die Wildkatze sehen konnten. Und auch fotografieren. Ja, und das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist viel einfacher jetzt bei einem Bären. Bären sind, sagen wir, trifft man viel, viel häufiger in der Natur jetzt an, als, sagen wir, die Wildkatze oder den Luchs. Beim Luchs ist es genauso. Wir sind aber froh, dass wir noch Bären, dass wir noch Wölfe, dass wir noch Luchse und Wildkatzen in der Natur haben. Denn die tragen zu einem Gleichgewicht bei, dass sich zum Beispiel die Rehe nicht übervermehren. Ja, das beste Beispiel ist bei uns die Gämse. Ja, bei uns steht die Gämse unter strengem Naturschutz, während in Deutschland, sagen wir, die Gämse sich so vermehrt, dass man sozusagen auch Abschussquoten einrichten muss. Und das sind ganz verschiedene Sachen. Bei uns stimmt die Natur noch. Wir haben also noch die großen Fleischfresser, wenn wir das so sagen können, also den Wolf, den Bär, den Luchs oder auch die Wildkatze, die ja natürlich viel, viel kleiner ist, was die Dimension anbetrifft. Aber die tragen bei, dass wir noch ein Gleichgewicht in der Natur haben. Ja. Und das ist wichtig, denn der Mensch hat leider in die Natur eingegriffen und hat auch sehr große Fehler gemacht. Er hat eben viel zu viel gejagt. Er hat den Lebensraum dieser Tiere eingeengt, denn wenn der Mensch einen Wald rodet und eine Ortschaft da nicht mal einrichtet oder wenn er den Wald in Ackerboden umwandelt, dann flüchten natürlich Tiere, die dort zu Hause waren. Das sind die Kulturflüchter. Und dann verengt sich natürlich der Raum. Das ist bei großen Tieren. Aber in der Ausstellung sind nicht nur große Tiere.
Viele Leute kennen dich, aber viele auch nicht. Du bist gebürtiger Hermannstädter, bist also in der Karpatenwelt zu Hause. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal mit deinem Vater hinauf in die Berge und dein erstes Tier entdeckt hast? Dein erstes wildes Tier, kannst du dich noch erinnern?
Ja, also wir sind sehr früh in die Natur, waren noch gar nicht in der Schule und wir sind schon jeden Sonntag raus in die Natur. Dann, wie wir größer geworden sind, haben wir die Natur ganz anders gesehen, wie, sagen wir, als Kleinkind. Und als Schüler habe ich schon meine ersten Aufnahmen gemacht damals und auch schon meinen ersten Bär begegnet. Ja, das war mein ersten Bär, habe ich im Zibinsgebirge hinter dem Zindrell gesehen, in dem Himmelsschlag. Das war natürlich ein Erlebnis, das man sehr, sehr schwer beschreiben kann. Und das war auch ziemlich weit weg. Man hat ihn von Weitem gesehen. Nicht, dass der Bär uns überrascht hat. Ja, aber das sind Erlebnisse, die man nicht sehr oft im Leben hat.
Ja, als Klammer hier, du hast ja dann ein Leben lang in Bukarest gelebt und die Leute werden sich fragen, gibt es in Bukarest überhaupt Tiere? Und wenn ich sage, dass wir vor ein paar Tagen ein süßes Foto gekriegt haben, wo du ein Blaukehlchen fotografiert hast, wie es im Wasser rumspringt, kam es uns nicht zu glauben. Hat Bukarest so interessante Ecken für deinen Fotosinn?
Ja, Bukarest hat natürlich eine große Grünfläche. Also es gibt ausgedehnte Parks. Ich möchte nur an den Herestro-Park erinnern, der ja schon 70, 80 Jahre alt ist. Und da sind auch die Bäume, haben ja schon das nötige Alter, da zum Beispiel ein Specht da sich sein Zuhause findet. Und das ist interessant. In den großen Parkanlagen haben wir, wenn man sie auch nicht so häufig sieht, aber ich habe schon drei verschiedene Spechtarten gefunden in dem Meretro-Park und auch von den Singvögeln, wie zum Beispiel diese Blaumeise oder die Kohlmeise, ist noch etwas häufiger, aber wir finden auch den Zaunkönig oder auch natürlich die freche Amsel, die ja fast überall ist, aber auch die Wacholderdrossel, die ganz, ganz selten ist, trifft man im Winter in den Parkanlagen. Es ist interessant, man braucht nur sehr, sehr viel Geduld und man sollte auch während der Woche einmal in den Park gehen, nicht nur am Samstag, Sonntag, wenn da sind viel, viel mehr Leute in dem Park und natürlich kann man sich nicht so nähern und ja, man braucht natürlich für diese Aufnahmen auch eine gute Ausrüstung, das muss gesagt werden.
Wohin gehst du besonders gern und weißt, dass es dort eine gute Ecke gibt?
Ja, also ich gehe sehr gerne an die Seen im Norden von Bukarest. Da kenne ich auch sehr gute Wege und da bin ich eher zu Hause wie in den Parkanlagen im Süden von Bukarest. Das sind meine Wege. Und wir wissen ja, der Norden von Bukarest hat eine Seenkette und an den Seen und an den Anlagen neben den Seen, also an der Natur neben den Seen, das ist ein Gebiet, wo ich sehr oft bin. Oder dann in dem Eichensteppenwald. Ich spreche ja auch noch von den Codri Blasie. Das sind Reste von Urwäldern, also von Eichensteppenwäldern. Und es gibt genügend große Flecken noch von diesen Wäldern, wo man auch sehr, sehr viel spazieren gehen kann und wo man auch sehr oft interessante Tiere antrifft. Ob es jetzt Insekten sind oder ob es Vögel sind oder ob es auch Säugetiere sind. Man kriegt immer etwas vor die Kamera. Ja.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis Samstag zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Lucian Vashandan ist seit diesem Monat wieder offiziell der Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar. Dies geschieht 3 Jahre und 3 Monate, nachdem sein vergangenes Mandat abgelaufen ist, eine Zeit, in der das Theaterhaus interimistisch geleitet wurde. Der im Herbst neu gewählte Bürgermeister der Stadt, Dominik Fritz, unterschrieb in diesem Monat mit Vashandan den Managementvertrag für eine neue Amtszeit, nachdem die Verwaltung unter dem ehemaligen Bürgermeister Nicolae Robu rechtswidrig seit 2017 die Prozedur zur Besetzung dieser Führungsposition unterbrochen hatte. Nach 4 von der ehemaligen Stadtverwaltung verlorenen Gerichtsverfahren nahm nun die neue Verwaltung Temeswars die Prozedur wieder auf, berief eine gesetzesgemäß aus Theaterleuten gebildete Fachkommission an und diese bewertete das neue Managementprojekt des Intendanten mit der Note 9,52. Mit dem neuen DSTT-Intendanten Lucian Vashandan sprach das Jana Sessler von Radio Temeswar.
Welches wären die Richtlinien des Managementprojekts?
Das Managementprojekt ist so anzufertigen, wie von der Behörde verlangt. Das Gesetz schreibt vor, dass die Behörde eine Liste an Forderungen aufstellt und das Managementprojekt bedeutet nichts anderes als die kreativen Antworten darzulegen, wie auf diese Forderungen zu antworten ist. Demzufolge ist auch dieses Managementprojekt stark daran gerichtet, wie die Behörde, in diesem Falle die Stadt Temeswar, vor 3 Jahren ihre Erwartungen gegenüber einer neuen Amtszeit signalisiert hat. Und die Behörde hat damals wohl noch die Leistungen des Theaters erkennend, teilweise würdigend, verlangt, dass die Richtlinien des Theaters im Großen und Ganzen weitergeführt werden, wie schon erfolgreich umgesetzt in den vergangenen Amtszeiten. Im Klartext heißt das, dass auch das Managementprojekt ein Gleichgewicht der Repertoireoptionen vorschlägt. Das Deutsche Staatstheater wird betrachtet nach wie vor als ein vielseitig orientiertes Sprechtheater mit einzelnen Schwerpunkten, mit einer ausgewogenen Ausrichtung auch im Hinblick des klassischen Repertoires, mit Akzenten, was die deutschsprachige Dramatik ganz speziell betrifft, mit Akzenten, was die Jugendtheaterarbeit betrifft, was die Fortführung des Festivals Eurothalia betrifft und mit einer ganz besonderen Nische für Lustspiel und Musikstücke. Das Theater nimmt sich gemäß dieser Managementprojekt des Weiteren vor, an der Weiterbildung des Personals auch weiterzuarbeiten und die theaterpädagogische Arbeit für die nachhaltige Förderung des Publikums nimmt innerhalb dieses Managementprojektes eine ebenfalls gewichtige Rolle ein. Das wären die Wesenszüge dieses neuen Plans, nachdem sich die Leitung des DSTT in den 5 kommenden Jahren richten soll.
Zurzeit besteht die Pandemie. Die meisten Aktivitäten sind online. Theater ist Leben, nicht virtuell.
Ja, ganz gewiss, die Situation ist schwierig an Theatern, nicht nur Rumänien, sondern auch weltweit. Und ich denke, alles, was man da unternehmen kann, ist, sich zu bemühen, dass die Theaterstrukturen, die Belegschaften so flexibel wie möglich auf gegebenenfalls neue und hoffentlich immer besser werdende Umstände reagieren. Eine weitreichende Planung ist zwar möglich, aber sie obliegt einer großen Ungewissheit darüber, wie nicht nur unser Theaterleben, aber auch unser Leben überhaupt in den nächsten Monaten, ja Wochen aussehen wird. Ich verfolge schon die Praxis auch an anderen Theatern europaweit und ich stelle fest, dass man sich immer wieder umorientiert, dass man umplanen muss. Also dieses Wachbleiben ist jetzt sehr angesagt, um zu sehen, mit welchen Mitteln Theater in dieser ganz unerwarteten und unerwünschten Form seines Daseins reagieren kann. Aber andererseits denke ich auch, dass diese Zeit, wo man keine so intensive Theaterarbeit ausführt, auch geeignet ist, um sich in Ruhe zusammenzusetzen, um weitere Schwerpunkte sich auszudenken, um kreativ über die Zukunft nachzudenken. Möglichkeiten, die man wahrscheinlich bei einem sehr rege laufenden Betrieb, wo man von einer Premiere zur anderen hetzt und vom einen Gastspiel zur nächsten Festivalteilnahme eilt, und diese Praxis hatte das DSTT in der Vergangenheit, dass man jetzt hingegen, wie gesagt, dann viel mehr die Zeit hat, sich mit Konzepten, mit Ausrichtungen auseinanderzusetzen, die im Endeffekt auch das Profil des Hauses nachhaltig prägen werden, auch nachdem die Pandemie ein so sehnlich ersehntes Ende erfahren hat.
Man sagt, Theaterluft ist wie ein Bacillus. Wenn man sie einmal atmet, kommt man davon nicht mehr los. Warum wieder Intendant am Deutschen Staatstheater in Temeswar und was bedeutet dir dieses Theater?
Ja, das erinnert mich an eine Aussage meiner ersten Intendantin, der sehr geschätzten und leider viel zu früh verstorbenen Theaterprinzipalin Ildikó Jacek-Zamfirescu, als wir ein Gespräch führten und wo ich damals sagte, ich möchte als Dramaturg hauptberuflich ans Deutsche Staatstheater kommen, nach einer Probezeit, wo ich mich zwischen Theater und Banater Zeitung aufgeteilt hatte. Und dann hat sie mich lächelnd angeschaut und hat zu mir gesagt, Varshandan, hast du Blut geleckt. Ja, die Rückkehr ist ein Ereignis, dem ich mit Spannung entgegenfiebere. Es ist mir aber auch bewusst, dass es nicht mehr das Theater ist, das es 2017 war. Wir können nicht so tun, als ob es diese 3 Jahre nicht gegeben hätte. Ich habe das Theater auch von meiner Funktion als leitender Dramaturg im Frühjahr 2018 komplett verlassen. Folglich bin ich auch neugierig zu sehen, wie das Theater heute dasteht, und zwar aus dem Inneren betrachtet. was das Theater an sich bedeutet, dieses Haus ganz speziell. Es ist ganz gewiss ein Theater, das eine einmalige Stellung im rumänischen Theaterbetrieb einnimmt. Und wahrscheinlich nicht nur rumänienweit ist es eine Ausnahme. In dem Sinne, dass dieses Theater bewiesen hat in den Jahren bis 2017, dass da keine Chance verloren ist, wenn man die richtigen Mittel zur Verfügung hat und wenn man zu den richtigen Maßnahmen greift. Dieses Theater stand in der unmittelbaren Nachwendezeit fast vor dem Aus. Und dass dieses Theater mit Hilfe vieler Mitstreiter, mit der großartigen langjährigen Arbeit der Ildiko und der Ida Jarczyk und dann auch mit den starken, auch international orientierten Akzenten bis 2017 hat bewiesen, dass noch sehr viel Potenzial in diesem Theater steckt. Und es wäre um Gott und die Welt schade, dieses Potenzial nicht entsprechend gelten zu lassen, sodass hoffentlich eines Tages wieder von diesem Theater im schönen Sinne des Wortes die Rede sein wird, nicht nur in Temeswar und in Rumänien, sondern auch über seine Grenzen hinaus.
Die Renovierungsarbeiten am römisch-katholischen Dom in Temeswar sind zur Hälfte getätigt worden. Das Projekt sieht Innen- sowie Außenrenovierungen vor und es wird großteils aus europäischen Mitteln finanziert. Um über den Stand der Arbeiten zu berichten, luden das römisch-katholische Ordinariat und die Agentur für regionale Entwicklung in diesem Monat zu einer Baustellenbesichtigung ein. Mit dabei war auch Adrian Ardeland von Radio Temeswar.
Mehr als die Hälfte der Arbeiten sei geschafft, hieß es in einer Mitteilung der Agentur für regionale Entwicklung ADRE West, die den Großteil der Mittel aus EU-Fonds für die Renovierung und Sanierung des Temeswarer Doms zur Verfügung stellt. Bereits 2017 hatte man den Finanzierungsvertrag unterschrieben, 2019 begannen dann die Arbeiten und noch in diesem Jahr sollen sie beendet werden. Zuständig für die Begleitung der Arbeiten seitens des römisch-katholischen Ordinariats ist Kanzleidirektor Nikola Lausch.
Die Arbeiten haben von ungefähr 2 Jahren begonnen, im Februar 2019. Jetzt befinden wir uns im Februar 2021. Wir stehen jetzt in diesem Jahr in den sogenannten letzten Phasen. Das ist letzte Phase da drin in der Kirche. Weil draußen bei der Fassaden haben wir noch nicht angefangen mit der Arbeit. So hoffen wir, dass im Monat März können wir auch draußen mit der Arbeit beginnen bei den Fassaden. Aber in diesem Jahr möchten wir die Arbeit fertig machen, so dass irgendwann im Herbst möchten wir auch die Arbeit neu weihen und dass die ersten Messen wieder beginnen, da in unserer Kathedrale sich zu zelebrieren.
Das Finanzierungsprojekt für die Sanierung des Temeswarer Doms beläuft sich auf 5 Millionen Euro. 2% davon zahlt das römisch-katholische Ordinariat als Eigenbeitrag. Der Rest kommt aus Mitteln der Europäischen Union, so der Vertrag mit der regionalen Entwicklungsagentur. Wie aber bei solchen Renovierungsarbeiten üblich, entstehen während der Abwicklung Mehrkosten, die nicht mehr innerhalb des Förderprojekts abgerechnet werden können, erklärt Kanzleidirektor Lausch.
Von diesen 5 Millionen Euro, was durch dieses europäische Projekt geht, dort zahlt unser Ordinariat 2% von diesen 5 Millionen Euro. Und was nach diesen 5 Millionen Euro ist, dort übernimmt das Ordinariat 100%. Das bedeutet besonders bei der elektrischen Phase, dort wo wir geschätzt haben am Anfang bei dem Projekt ungefähr 100.000 Euro, sind wir so gekommen jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 200.000 Euro. Das bedeutet, dass 100.000 Euro wird direkt vom Ordinariat bezahlt. Gleichzeitig bleibt uns auch nicht die ganze Summe für die Fassade. Und bei der Fassade wird auch das Ordinariat ungefähr, was nach 200.000 Euro sein wird, wird übernommen von unserem Ordinariat. So ungefähr in grosso modo schätzen wir jetzt, dass vom Ordinariat ungefähr bis 500.000 Euro dann bezahlt wird. Aber wirklich werden wir sehen nur am Ende des Projektes.
Kanzleidirektor Lausch berichtete zudem, man treffe sich fast täglich mit den Mitarbeitern der Baufirma und des Restaurationsbüros, um gemeinsam mit den Experten der Diözese die besten Lösungen für die einzelnen Maßnahmen zur Generalüberholung des historischen Baus zu finden. Für die Baumaßnahmen an dem denkmalgeschützten Gotteshaus ist die Firma Konstruktim zuständig, während das Restaurationsbüro Tanart aus Bukarest die Restaurierung der Kunstwerke in Angriff genommen hat. Auskunft über die Fortschritte an den Reparatur-, Konservierungs- und Erneuerungsarbeiten im Temeswarer Dom gab Architekt Ioan Darida.
Ca să ajungem la o concluzie, sigur că ar trebui să vă fac un pic de istorie și să vă spun, de exemplu, că la 6 august...
Zu einer Schlussfolgerung ästhetischer Präsentation zu kommen, blicken wir kurz in die Vergangenheit. Am 6. August 1736 wird der Grundstein der Domkirche gelegt, genau 20 Jahre nach dem Sieg von Peter Wardein, der Habsburger, gegen die Osmanen. Falkenstein ist Bischof, der Schwager von Florimond Graf Mercy, dem ersten Gouverneur des Banats. Kurz darauf bricht die Pestseuche aus. 1754 wird der erste Gottesdienst zelebriert. Fertiggestellt ist nur der Altar und das Kirchenschiff, wo wir uns jetzt befinden, ist noch im Bau. Die Arbeiten werden 1765 beendet und 3 Jahre später erscheinen auch die Gemälde der 6 Nebenaltäre. Das Bild vom Hauptaltar des heiligen Georg, der den Drachen tötet, ist 1755 fertig, 3 Jahre vor dem Tod des Künstlers Michelangelo Unterberger, des Chefs der Kaiserlichen Kunstakademie in Wien. Es sind Ölmalereien auf Leinwand, die ziemlich versteckte Degradierungen aufweisen, da sie niemals bisher heruntergenommen wurden. Man bemerkt, dass die Wand hinter den Malereien nicht einmal verputzt wurde, sodass die Rückseiten der Bilder gar nicht geschützt waren, sich im Laufe der Zeit stark oxidiert haben und nun eine recht komplizierte Restaurierung brauchen. Zudem müssen die sogenannten Reparaturen während der Jahre entfernt und der Originalzustand wiederhergestellt werden. Zum Glück geht es dabei um kleinere Flächen. Was die gesamte Konstruktion anbelangt, sprechen wir von einem Bauentwurf des Wiener Hofarchitekten Josef Fischer von Erlach. Er war der Sohn des Älteren von Erlach, der mit dem französischen Architekten François Mansart befreundet war. Somit genoss der Jüngere von Erlach eine hervorragende Ausbildung im Sinne der Klassik. Darauf legte er den Geist seiner Zeit, den Barock, den die katholische Kirche als Waffe gegen die Reform einsetzte. So haben wir es in diesem Fall mit einem klassischen Bau zu tun, der barocke Elemente aufweist, die sogar zum Rokoko übergehen. Um all diese Ideen hervorzuheben und zu unterstreichen, habe ich den Deckenputz dementsprechend gestaltet. Was ich hier vorgefunden habe, war das Werk der Künstlergruppe um Mildthaler, die diese Wanddekorationen 1980 erstellt hat. Die 40 Jahre, die seither vergangen sind, haben dazu beigetragen, dass diese neubarocke Dekorationen im Gedächtnis der Ortsbevölkerung eindringen, so dass wir sie nicht komplett entfernen durften. Eine weitere Episode, die die Inneneinrichtungen beeinträchtigt hat, ereignete sich 1848-49. Hinter dem jetzigen Schutzvorhang vor dem Altarraum ist damals eine Bombe eingeschlagen. Es geht um eine Belagerung, die 107 Tage dauerte. 60 Tage davon war hier eine Waffenkammer, eine Salzkammer sowie der Wohnraum für die Bürger Temeswars. Hier wurde gekocht, es wurde Feuer angezündet, sodass gleich danach eine Restaurierung fällig war, die 1850 bis 56 dauerte. Dann wurden auch die 2 neogotischen Nebenaltäre beim Eingang des großen Altarraums erstellt, die nun ebenfalls restauriert werden. Weitere Restaurierungen fanden 1903 und 1920 statt. Während unserer Arbeit haben wir auf den Holzteilen all diese Momente identifizieren können. Zurzeit werden die Holzskulpturen wieder vergoldet. Manche der älteren Restaurierungen waren so gut, dass wir sie als historische Eingriffe behalten, andere aber waren sehr schlecht und müssen nun wiederhergerichtet werden. Man kann im reinsten Sinne des Wortes von einer Katastrophe sprechen, die das gesamte Kulturgut und Denkmalbestand während des 20. Jahrhunderts erleiden musste. Darum ist jetzt von einer Rehabilitierung des Denkmals die Rede, wobei die Schäden in diesem Fall binnen 100 Jahren bewusst vom Menschen als anthropologischer Faktor bewirkt wurden. Es gibt natürlich viele Ausreden, wie man hatte zu wenig Mittel zur Verfügung, man fand nicht ausreichend ausgebildete Meister, man war sich der Authentizität des Kunstwerkes nicht bewusst und so weiter. So kommt es, dass jetzt, wenn man eine richtige Restaurierung machen will, man äußerst viel zu tun hat.
Toate astea au făcut ca la un dat. Astăzi, dacă vrei să faci o intervenție științifică, să ai foarte mult de lucru.
Der ursprüngliche Termin für die Beendung der Arbeiten vom 1. Juli dieses Jahres wird voraussichtlich auf den 31. Dezember verschoben. Man hofft aber, bereits im Herbst wieder Gottesdienste in der bischöflichen Kathedrale zu Temeswar zelebrieren zu können.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien sowie in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/ascultă.
Funkmagazin. eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Örtliche Nationalitätenselbstverwaltungen in Ungarn können sich seit 2016 um zusätzliche Fördergelder aus dem staatlichen Budget bewerben, wenn sie Träger von Bildungs- und Kulturinstitutionen sind. Die Dokumente über die zugesprochenen Summen haben die Vertreter der einzelnen örtlichen Nationalitätenselbstverwaltungen und die Institutionsleiter bis jetzt jedes Jahr im Februar im feierlichen Rahmen im Parlament übernommen. Die Pandemie hat diese feierliche Übergabe 2021 verhindert, so veröffentlichte das Ministerpräsidialamt am 16. Februar in der Gemeinde Pustova im Rahmen einer Pressekonferenz die für dieses Jahr zur Verfügung gestellten Unterstützungen. Eva Gerner befragte dazu den Parlamentsabgeordneten der Ungarndeutschen, Emmerich Ritter.
Fangen wir mit den Zahlen an, denn die Zahlen an sich sagen schon sehr viel. Wie viel Geld für wie viel örtliche Selbstverwaltungen die Nationalitäten, Schulen und Kindergärten betreuen?
Es gab aktuell 46 ungarndeutsche Nationalitäten-Selbstverwaltungen, die Institutionen übergenommen haben. Und es gab noch 2 slowenische und 2 kroatische Dörfer. Also gesamt gibt es heute in Ungarn 50 solche Dörfer, die Nationalitäten, Kindergarten oder Schule übergenommen haben. Da sind heute 69 Kindergarten und Schule. Von diesen 69 ist 65 Ungarndeutsche, 2 slowakische und 2 kroatische. Ich denke, dass es wird natürlich in nächsten Monaten wieder mehr werden, weil ich weiß nur von deutscher Seite, dass wieder neue Dörfer, Kleinstädte sich gemeldet haben, wieder einige Institutionen übernehmen.
Warum ist das gut? Das ist ja sehr populär. Der Staatssekretär hat gesagt, zu Anfang gab es 5, jetzt sind das schon über 60 Institutionen.
Von 2013 ist es wieder möglich, weil einmal war es schon vor 18, 20 Jahren möglich. Damals hat Wudikes Großturwal oder Budaörs zum Beispiel Kindergarten oder Heimatmuseum übergenommen, aber dann war es 15 Jahre lang nicht möglich. Erstmal haben wir die Trägerschaft übergenommen, nachdem die Möglichkeit stand, dass die ungarndeutsche Parlamentssprecher und Abgeordnete wählen kann im Parlament, haben wir das erreicht, dass wir ein separates Budget für übergenommene Nationalitäteninstituten in Stadthaushalt reintun könnten. Das hat in 2016 war erste Jahr damals mit 85 Millionen Forint. Dieses Budget ist heutzutage schon 1.350.000.000 Forint. Also wir haben das Möglichkeit gehabt, ein bisschen erweitern. Und auch nachdem das in voriges Jahr mit Nationalrechtgesetzänderung jetzt ist imstande, dass die lokale Nationalitätenselbstverwaltungen den Eigentumrecht übernehmen. Und deswegen könnten wir von sogenannten Modular Follow Programm weitere 500 Millionen Forint bekommen. Also in 2021 ist dieses Budget schon mehr als 1.850.000.000 Forint. Und heute ist es schon eine klare juristische, rechtliche Situation, weil die Nationalitätenselbstverwaltungen haben die Trägerschaft und das Eigentumrecht auch übergenommen. Die Finanzierung natürlich muss von Stadt gehen, weil die Nationalitätenselbstverwaltungen haben keine Eigeneinnahmen. Ich möchte so weit kommen mit diesem Budget, dass jährlich Minimum 5-6 Instituten eine komplette Generalrekonstruktion.
Diese Gelder, die werden ja in erster Linie für Gebäude in Anspruch genommen. Man bewirbt sich, um das Gebäude des Kindergartens, das Gebäude der Schule zu renovieren, zu verbessern, zu rekonstruieren. Dafür wird dieses Geld ausgegeben, nicht?
Ja, auch für Einrichtungen und so weiter und alles, was dazu gehört. aber wir möchten das auch einführen, dass wir für tägliche Ausgaben, auch für Regiekosten, auch für zum Beispiel für Essen und so weiter, wir jedes Jahr jedes Institut anschauen, den detaillierten Budget und immer diese Differenz, was in einem oder anderen Institut fehlt, dass wir auch von einem Zentralbudget geben, weil natürlich die übergenommenen Institute haben ein sehr gutes staatliches Budget, aber wie weit es reicht, das ist abhängig davon, dass wie viele Kinder sind in dieser Schule oder Kindergarten, wie ist die Küche in einem oder anderen Dorf, müssen sie das kaufen, macht das der Selbstverwaltung vielleicht. Also dieses Budget in Zukunft wird nicht nur für Investitionen und Renovierung, sondern auch für tägliche Ausgaben auch reichen.
Bis jetzt war das schon viermal, glaube ich, im Parlament, dass die Vertreter im feierlichen Rahmen die Urkunden über diese Gelder übernommen haben. Viermal im Parlament. Ja. In diesem Jahr wegen der Pandemiesituation nur im Rahmen einer Pressekonferenz. Nächstes Jahr, was wird für nächstes Jahr vorgesehen und geplant?
Ganz natürlich, das ist schon eine Tradition, kann ich sagen, dass wir das jedes Jahr im Parlament organisieren. Leider wegen Pandemie könnten wir das dieses Jahr nicht machen. Aber jetzt bin ich immer unterwegs und gehe von einem Ort zu anderen. Das einerseits, dass man die Leute treffen kann, die Vorsitzende, Bürgermeister, Schuldirektorin und so weiter. Zweitens auch, dass man persönlich die Schule, Kindergarten anschaut und dann man wirklich Kenntnis hat, warum sie dann Angebote eingeben und wo, wie wichtig ist es. Weil das muss man auch sagen, dass zwischen den Instituten sind sehr große Differenzen. Also ja. Es gibt einige, welche nagelneu sind und eigentlich 100% komplett fertig. Aber es gibt auch andere, wo vielleicht 40, 50 Jahre schon keine größere Renovierung war. Also wir haben noch viel zu tun.
Die landesweite Organisation der ungarndeutschen Jugendlichen, die Gemeinschaft junger Ungarndeutscher, bietet im Jahreslauf zahlreiche interessante Projekte und Veranstaltungen an. Ohne persönliche Treffen mussten auch die GJU im vergangenen Jahr zum Teil neue Wege finden, um den Kontakt zu den Mitgliedern nicht zu verlieren. Besonders wichtig ist für die GJU auch das Finden von neuen Mitgliedsorganisationen. In den letzten Jahren konnten bereits in mehreren Ortschaften neue GJU-Freunde dass Kreise gefunden werden. Die Zahl der Mitgliedsorganisationen möchte die GEU weiter ausbauen und hatte deshalb eine neue Kampagne gestartet. Worum es dabei geht, dazu befragte unsere Kollegin Melita Hengel aus dem Studio in Fünfkirchen den Vizevorsitzenden der GEU, Martin Surman-Majetski.
Ja, in den letzten Jahren ist es ja gelungen, einige mehr Freundeskreise zu aktivieren, dass sie sich zu einem Beitritt zur GEU entschließen. Es gibt jetzt eine neue Kampagne von Seiten der GJU. Worum geht es denn dabei?
2016, als ich auch Vorstandsmitglied geworden bin, hatten wir insgesamt 8 Freundeskreise. In den letzten 4 Jahren ist es uns zum Glück gelungen, diese Anzahl zu verdoppeln. Also jetzt verfügt die GJU über insgesamt 15 Freundeskreise. Das ist immer noch nicht viel für eine landesweite Jugendorganisation. Deshalb haben wir gemeint, dass wir jetzt eine professionelle Kampagne starten mit einem neuen Design und mit einer neuen Landkarte, auf der man die aktiven GJU-Freundeskreise, diese 15 Freundeskreise, betrachten kann. Und wir möchten auch in dieser Kampagne die Vorteile der GJU-Mitgliedschaft hervorheben. Also wir möchten auf dem Weg zu dieser Mitgliedschaft vorstellen.
Ja, wenn wir das schon ansprechen, dann sollten wir vielleicht auch hier erwähnen, was sind denn diese 4 Schritte, um ein GJU-Freundeskreis zu werden?
Zuerst sollten die Interessenten eine Mail an unsere Adresse büro@gjotu.hu schreiben. Gleich darauf bekommen sie 2 Formulare, einerseits eine Beitrittserklärung, andererseits eine Mitgliedschaftsliste, die sie ausgefüllt zurückschicken sollten. Wichtig ist, dass die Gemeinden zu dem Beitritt mindestens 12 Mitglieder brauchen. und nach der Einreichung der nötigen Dokumente sollen sie einen Mitgliedschaftsbeitrag von 1200 Forint pro Person auf unser Konto überweisen. Und wenn wir damit fertig sind, dann sind sie schon ein offizieller Freundeskreis der GEOTU. Aber neulich haben wir auch den Brauch, dass wir bei der nächsten GEOTU-Vorversammlung oder in Ausnahmefällen auch der nächsten GEOTU-Veranstaltung diese Mitgliedschaft auch feierlich besiegeln. Damit wollten wir auch den Beitritt attraktiver machen. Und uns kam auch eine neue Idee. Wir möchten zu diesen feierlichen Anlässen eine neue Flagge anfertigen lassen. Darauf wird stehen der neueste GEOTU-Freundeskreis. Und solange man diesen Titel hat, wird diese Flagge bei dem aktuell neuesten GEOTU-Freundeskreis sein, in einem Gemeinschaftsraum oder in einem Jugendclub oder so. Und das wird wahrscheinlich auch eine gute Werbung für uns sein, weil dann können auch andere, die da irgendwas organisieren, fragen, also was das bedeutet.
Und was vielleicht noch motiviert ist, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Also was erwartet der neue Freundeskreis, wenn sie der GEOTU beitreten?
Ja, das ist auch natürlich eine wichtige Frage. Natürlich bekommt man durch die GEOTU und die Kanäle der GEOTU eine stärkere Präsenz im landesweiten und auch im internationalen Minderheitenleben. Und wie schon angesprochen, wir versuchen unsere landesweite Veranstaltungen auch immer bei einem anderen Freundeskreis auszutragen. Dadurch bekommen sie natürlich auch eine größere Bekanntheit im ungarndeutschen Kulturleben und man bekommt auch zahlreiche Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Seminaren und Austauschprogrammen. Und das ist auch etwas Neues, weil wir bemerkt haben, dass die GEOTU unter den Tanzgruppen nicht besonders populär ist. Also wir konnten kaum etwas für die Kulturgruppen anbieten. Deshalb haben wir durch unsere internationale Kontakte versucht, internationale Auftrittsmöglichkeiten anzubieten, vor allem in der Slowakei und in Rumänien. Und das scheint bisher auch erfolgreich zu sein. Also die Freundeskreise, die auch Kulturgruppen sind, machen sehr gerne mit bei solchen Auslandsreisen. Und vielleicht noch etwas. Im Rahmen unserer neuesten Kampagne werden wir nach unseren Plänen im Februar einen Online-Infoabend organisieren. Zuerst nur für die aktuellen Freundeskreisleiter. Wir möchten ihre Wünsche bzw. ihre Ideen besser kennenlernen, damit wir unsere Arbeit in der Zukunft ihren Wünschen gemäß gestalten können. Und wenn wir schon mehrere Anmeldungen bekommen von den potenziellen neuen Freundeskreisen, dann werden wir auch einen Infoabend für Sie organisieren.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Sender der Nationalitäten auf 1188 Kilohertz Mittelwelle landesweit in Ungarn.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ein neuer Band der Leseproben einer Seelenverwandtschaft ist vor kurzem in Hermannstadt erschienen. Die Autorinnen, die luxemburgische Politikerin Erna Henniko-Schöpkes und die Hermannstädter Journalistin Beatrice Ungar, haben nun den dritten Band ihrer publizistischen Gemeinschaftsprojektes veröffentlicht. Nach dem ersten Band mit dem Titel Von Schubert bis Breit, erschienen 2011, und nach Band 2 mit dem Titel Erfolgsgeschichte mit Erfolgen, erschienen im Jahr 2015, erschien der dritte Band mit dem Titel Werte haben keinen Preis. Wir haben die Möglichkeit, selbst mit einer der Autorinnen zu sprechen, mit der Hermannstädter Journalistin Beatrice Ungar. Herzlichen Dank, Frau Ungar, für das Gespräch.
Danke.
Warum dieser Titel? Was steckt eigentlich hinter diesem Titel?
Es ist ja so, wir haben schon zwei Bücher zusammen gemacht. Es waren so Gesprächsbände sozusagen. Es geht um die Beziehungen zwischen Luxemburg und Rumänien im Allgemeinen und zwischen Luxemburg und Hermannstadt insbesondere, vor allem nach der Partnerschaft in dem Kulturhauptstadtjahr 2007. Und Das eine Buch ist vor diesem erschienen unter dem Titel von Schubert bis Bräutli. Und wir haben dann noch ein zweites nachgeschoben mit dem Titel Erfolgsgeschichte mit Folgen, wo es sich hauptsächlich um die Kulturhauptstadt und wie es dazu gekommen ist und auch handelt. Wir haben festgestellt, dass Kultur eben ein Wert ist und dass eine Wertediskussion immer wieder stattfindet in Europa. Und andererseits haben wir gesagt, hatten wir irgendwie noch Themen zu besprechen. Innerhalb von 3 Jahren haben wir dann nochmal uns immer wieder per Mail und so weiter verständigt und praktisch das Buch, die Endfassung, oder sagen wir jetzt, das Gespräch selbst ist in Luxemburg selbst aufgenommen worden und dann haben wir noch kurz dran gefeiert. Und das war noch knapp vor der Ausbruch der Pandemie im 2020, Ende Februar, Anfang März.
Es ist eigentlich ein Gesprächsbuch, eine Sammlung von Interviews und Dialogen, wo im Mittelpunkt das Thema der Werte in allen wichtigen Bereichen debattiert wird. Wie ist das Buch aufgebaut?
Also es ist keine Sammlung in dem Sinn, es ist ein Gespräch, wo wir dann versucht haben, es auch zu strukturieren, weil das Gespräch war ja ein Gespräch von A bis Z. Und wir haben natürlich im Vorlauf sozusagen immer wieder gesagt, was ist wichtig im Bereich Werte, was heißt Wertesystem Kultur, Werte und Kultur, Werte und Politik, was das Zusammenleben zwischen den Menschen betrifft, was bedeutet Wert in Bezug auf Wirtschaft, geht es nur um Geld oder kann man da auch andere Werte vermitteln? Also insofern haben wir dann ungefähr, also ich kann jetzt 12 Titel gewählt, wobei es sich immer auch um eine, also wir haben es nicht vorgenommen, wir sprechen jetzt darüber, aber es hat sich ergeben im Gespräch und dann haben wir dann, also die einige, viele auch noch Titel dieser Kapitel, sagen wir mal, sind eigentlich Zitate aus dem jeweiligen Kapitel, ja. Also zum Beispiel Multikulti oder Kulturpluralismus, Vertrauen setzt Glaubwürdigkeit voraus, Chancengleichheit ein Wert oder ein Recht. Also natürlich kann man mehr darüber sagen als auf den Seiten, die wir da ausgeführt haben. Es ist aber auch so gedacht, dass das Buch eine auch Denkanstöße gibt und vielleicht auch Diskussionen hervorruft.
Wie lang ist das Buch und ob es illustriert ist?
Ja, es ist auch schön illustriert, also schön. Interessanterweise habe ich, und das ist ja versucht wieder, wie wir auch auf den ersten 2 Büchern, Hermannstadt und Luxemburg zusammenzubringen oder sagen wir jetzt hier im weitesten Sinne und auf dem, zum Beispiel die Pappel, auf dem Umschlag, auf der ersten Vorderumschlag ist ein Zitat, ein Foto von einem Zitat, der sich gefunden hat, eine Inschrift auf einem Haus, ein Hausspruch würde ich sagen, von aus Großaum, eben Hermannstadt, den ich gefunden habe in dieser Zeit, wo wir dann im Buch gearbeitet haben, der lautet, öffne dich der Veränderung, aber vergiss nicht deine Werte. Und diesen Hausspruch habe ich also kombiniert auf dem Umschlag mit einem Bild, das ich in Luxemburg geschossen habe, gegenüber von der Botschaft Rumäniens in Luxemburg, ist ein so ein Felsen. Das habe ich jetzt kombiniert und ich fand dann, dass es wahrscheinlich, dass wir genau das Thema jetzt angesprochen haben, wenn man solche Sachen findet. Das ist dann ja, es passiert manchmal so, wenn du ein Thema bewegst im Kopf oder im Herzen, dann kommt auch anders Input, sagen wir, aus anderen Ecken, wo du das nicht vermutest. Also ich bin nicht nach Großau gefahren, um einen Hausspruch zu suchen. Einfach aufgefangen, habe ich fotografiert und so ist das jetzt auf der Pappel gelandet. Ansonsten gibt es natürlich Fotos von verschiedenen Veranstaltungen, wo die Frau Heniko Schöpkes da war und aus Luxemburg, aus Rumänien. Und dazwischen vor jedem Kapitel ein schönes Foto, wenn nicht farbig, entweder aus Siebenbürgen oder aus Luxemburg.
Kann man behaupten, dass die Leseproben einer Seelenverwandtschaft auch als Dokument einer Freundschaft und einer Verbundenheit sind?
Auf jeden Fall. So ist das ja überhaupt dazu gekommen. Also wenn man keine Verbindung hat, kann man eigentlich so ein Buch schlecht auf die Beine stellen. Ja, man muss sich zusammenraufen. Ich muss sagen, gezankt haben wir uns nicht, aber es gab schon ab und zu, ja, sagen wir, spannendere Momente. Ich bin immer begeistert und das muss ich sagen. Frau Heniko wird ja in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiern und ich kann es kaum glauben, weil sie so rege und also wirklich auch updated ist mit allem, was sich so bewegt in der Welt und natürlich in Europa besonders, weil als frühere Europaabgeordnete und Kulturministerin hat sie schon einiges erlebt, aber sie ist immer noch voll drin. Also das kann man nicht hoch genug schätzen.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist von Montag bis Samstag empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäische Zeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwellen in Siebenbürgen und auf 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in Neumarkt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Institut für Auslandsbeziehungen IFA Stuttgart ist die älteste Mittelorganisation Deutschlands. Sie fördert den Kulturaustausch, ist weltweit vernetzt und setzt auf langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das IFA fördert und unterstützt auch verschiedene Programme, Vereine, Verbände und Redaktionen der deutschen Minderheiten, die außerhalb der Bundesrepublik wirken. Florian Kerzel war 3 Jahre lang als IFA-Kulturmanager beim Medienverein Funkforum in Temeswar tätig. Ende 2019 übernahm er die IFA-Regionalkoordination für Rumänen, Ungarn, Serbien und der Ukraine, ebenfalls mit Sitz in Temeswar. Derzeitige Kulturmanagerin beim Funkforum ist Edda Eickhoff. Sie sprach mit Florian Kerzel über die Hürden des vergangenen Jahres und über anstehende Projekte, aber auch über die Unterschiede zwischen diesen beiden Funktionen, die er inne hatte, Kulturmanager und Regionalkoordinator.
Als Kulturmanager ist man vor allem mit Jugendlichen in Kontakt. Das ist natürlich was sehr Schönes. Als Regionalkoordinator hat man, ich würde sagen, eine deutlich bessere Übersicht, weil ich mich ja jetzt mit allen Entsandten und mit all ihren Projekten beschäftige. Nicht mehr so intensiv, dass ich das Projekt dann auch wirklich selber durchführe, aber ich habe einen deutlich größeren Blick auf das Entsendeprogramm und finde es auch schön zu sehen, wie breit gefächert das eigentlich wirkt in den verschiedenen Ländern. Und ansonsten für mich persönlich, ich mag auch die Betreuungsarbeit und den Austausch mit den Entsandten sehr gerne.
Wie war für dich das letzte Jahr?
Wie für alle begann es natürlich erstmal auch für mich mit, ich sag mal, einem Schock, weil man ja nicht wusste, wie es jetzt überhaupt weitergeht und wie es weitergehen kann. Auch für mich persönlich eigentlich fand ich erstmal die Entscheidung auch gar nicht so einfach, ob ich jetzt überhaupt in Rumänien bleibe oder zurück nach Deutschland gehe. Ich bin dann hier geblieben und nachdem sich aber so der erste Schock so ein bisschen gelegt hat, haben wir die Projekte, die geplant waren, alle ziemlich umgestellt und sind vor allem in Richtung Digitalprojekte gegangen und gerade dann auch zum Ende des Jahres hin hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass bei all dem natürlich Stress und bei all den auch schlimmen Nachrichten fand ich es auch ganz schön zu sehen, dass wir da glaube ich auch eine ganz gute oder recht steile Lernkurve so hingelegt haben und jetzt auch relativ viel Expertise in so digitalen Projekten sammeln konnten.
Wie genau würdest du beschreiben, bist du denn jetzt gestärkt vom letzten Jahr von der Corona-Pandemie rausgekommen?
Ich und generell auch unser Bereich und das Entsendeprogramm ist schon auf jeden Fall gestärkt rausgekommen, weil sich eben die besagte Expertise angesammelt hat. Also man steht jetzt, egal wie sich die Pandemie jetzt weiterentwickelt, haben wir recht viele Erfahrungen sammeln können, auf die wir zurückgreifen können. Zum Beispiel gibt es ja hier generell im Entsendeprogramm nicht nur die Kulturmanager, sondern auch das Kulturassistentenprogramm, das Hospitationsprogramm, das Social Media Reisestipendium und für auch all diese Programme haben wir im letzten Jahr auch dann teilweise Alternativlösungen ausprobiert, durchgetestet und sind dementsprechend jetzt auch klüger, was man jetzt machen könnte, falls sich die Pandemie eben weiter negativ entwickelt. Man hat so ein bisschen auch die Erfahrung machen können, was eben gut funktioniert und was ja schwieriger ist in den aktuellen Zeiten, auch an Online-Projekten.
Und was steht jetzt für dieses Jahr so alles an?
Ja, in diesem Jahr ist es natürlich jetzt eigentlich ein bisschen ähnlich wie im letzten Jahr, so auch um den Frühling, dass man noch nicht so richtig wusste, wie jetzt die einzelnen Projekte tatsächlich stattfinden können. Und das hängt natürlich alles ziemlich ab davon, wie sich die Pandemie entwickelt. Aber wie ich schon vorher gesagt hatte, wir haben gewisse Erfahrungswerte und deshalb fällt es uns jetzt auch leichter, doppelt zu planen. Für viele Projekte arbeiten wir stärker an einem Plan B, den auch im Hinterkopf zu haben, um dann im Notfall umzuswitchen. Jetzt erstmal für die nächsten Monate sind vermutlich länderübergreifende Projekte sehr schwierig. Deswegen bleibt auch in diesem Jahr weiterhin der Fokus auf digitale Projekte. Und normalerweise haben wir im Frühjahr immer unsere Regionalwochen. Das sind dann Wochen, wo die Entsandten aus der jeweiligen Region, da gibt es 3 Regionen, dass diesen Wochen diese Entsandten zusammenkommen. Dann gibt es meistens Fortbildung, Gespräche mit den Entsandten und Gastinstitutionen und auch eine öffentliche Veranstaltung. Das wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Allerdings führen wir jetzt die Region zusammen, weil das bietet sich ja jetzt auch an und werden eine größere öffentliche Veranstaltung online auch wieder durchführen.
Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie im Online-Medienforum unter www.funkforum.net.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Die deutsche Gemeinschaftssendung, das Funkmagazin des Monats Februar, endet hier. Ich bin Gabi Mesi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Frühlingsanfang. Auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.